Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren, zu inzwischen fünften Folge unseres Podcasts. Mein Name ist immer noch Alex und mir immer noch digital zugeschaltet, der Aaron.
Guten Morgen, Alex. Hi.
Ja, an einem leicht bewölkten Freitagmorgen haben wir uns wieder eingefunden zu unserem Podcast.
Genau. Muss ich gleich vorwegnehmen, nicht viel zu erzählen. Es sind langweilige Wochen, die mir hier ins Haus stehen. Ich kann das nicht verschönern. Irgendwie, Corona kommt in die Examensvorbereitung und nicht nur soziale Kontakte liegen brach aufgrund der Examensvorbereitung, sondern auch aufgrund des Virus. Und ja, es kumuliert sich unangenehm.
Dafür habe ich eventuell ein bisschen mehr zu erzählen. Ich würde direkt auch reingehen, nämlich in Folge 3 unseren Schulgeschichten hast du ja erzählt, dann die Reaktion deiner Mutter, als sie erfahren hat, dass wir einen Podcast haben.
Ja.
Und ich habe jetzt auch die Reaktion meiner Mutter, weil ich wusste gar nicht, dass sie das weiß. Und letztens habe ich dann so mit mir selbst so ein bisschen geredet. Ich rede gerne mit mir selber, das ist auch, sagt die Medizin, gesund. Habe halt so ein bisschen so mich geordnet, so am Essenstisch, so, was mache ich jetzt noch? Das Skript muss ich noch machen. Und meine Mom so, für euren Podcast. Ich so, ja. Und die so, hab mal reingehört. Und ich so, oh nein, was kommt jetzt? Und dann sie nur so richtig trocken, ich verstehe das ja nicht. Warum telefoniert ihr nicht wie normale Menschen? Warum müsst ihr euch dabei aufnehmen? So interessant seid ihr nicht. Ich dachte nur so, kacke, Alter.
Ja, da wird's auch genauso. Das ist ja noch fast noch härter weggefrontet als ich.
Ja, vor allem, sie hat ja irgendwo auch einen Punkt. Also theoretisch machen wir nichts, außer uns anzurufen über Discord und uns dabei aufzunehmen. War so mein erster Gedanke.
Ja.
Im Endeffekt ist ja Schwachsinn, weil wieso treffen sich die Leute bei Lanz nicht ohne Kamera? Ist ja auch nichts anderes im Sinne. Die reden ja.
Aber die sind interessant.
Ich würde fast sagen, dass wir interessanter sind als so mancher Lanz.
Ja, okay, Teilnehmer. Das könnte sogar sein, ja.
Lassen wir jetzt mal Klaus Fischer und so raus.
Meinst
aber
du Thomas?
Ich würde sagen. Oh, Kacke. Ja. Ja, er sieht aber doch aus wie so ein klassischer Klaus.
Ja, das stimmt.
Ja. Auf jeden Fall, das war das, was ich so zu erzählen hatte.
Ja,
sie hat das, wie gesagt, nicht so ganz verstanden, warum wir es tun. Aber die Mutter meiner Freundin war auch so, hat auch gesagt, es ist zwar cool, aber es ist halt nicht ihr Medium. Aber ich glaube, die verstehen das eben nicht. Podcasts sind ja auch noch recht jung. Von daher verübeln wir es ihnen nicht.
Ja, das auf keinen Fall. Wir canceln ja hier keine Meinungen weg. Man kann das auch
gerne
sagen, wenn wir einfach, ich glaube auch, dass das irgendwo ein bisschen den Podcast ausmacht, dass halt eben vielleicht sogar auch Menschen darin zu Wort kommen, die eben nicht irgendwie großartig, spektakulär in fernsehähnlicher Manier Auftritte haben, sondern die eben einfach das, was sie im Kopf haben, das, was ihnen im Leben, in ihrem alltäglichen Leben widerfährt, eben aufbearbeiten. Und ich glaube, dass auch irgendwie in diesem reflexiven Prozess so ein bisschen der Reiz des Mediums liegen kann.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, vor allem vielleicht auch noch was anderes. Ich weiß ja, wie ungern du deine Stimme hörst, wie ungern du dich reden hörst. Wie seltsam ist es für Eltern, wenn sie plötzlich so auf sowas, meine Mutter nutzt ja Spotify zum Musik hören, da ist sie schon sehr weit. Wie seltsam ist das, wenn du auf Spotify auf einmal mit deinem Sohn reden hörst? Das fände ich so seltsam irgendwo. Und auch nicht irgendwie sowas, wo man sagen kann, oh, Brigitte, schau mal ins ZDF, da ist mein Sohn, der moderiert gerade Groß gegen Klein. Nee, das ist einfach so ein, jeder Mensch kann uns zuhören, das muss auch seltsam sein für so eine Mutter.
Vor allem ist es so ein, das stimmt auch mit dem Erfolg käme so eine gewisse Legitimation irgendwo, aber es ist halt eben, es findet halt irgendwie in einer ganz kleinen Nische auf Spotify statt und dann ist man halt schon schnell dabei zu sagen, naja, hier das kleine Schulprojekt hier, was weiß ich.
Ja, wie deine Mom, wie, nur 100
genau,
Leute.
So ein bisschen, macht ihr da... Nehmt ihr da die Jugend, holt ihr da eure Jugend nach oder was genau läuft da?
Habt ihr sonst nichts zu tun, seid ihr nicht ausgelastet? Gut.
Ja, aber diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Podcast, mit dem eigenen Schaffen, die ereilt einen ja auch spätestens in der Nachbearbeitung immer wieder.
Oh ja, da offenbaren sich mir oft Dinge, die ich lieber nicht offenbart gesehen hätte.
Ja, und das finde ich ist wirklich fast das Interessanteste. Also, dass man halt eben merkt, wie schnell man doch irgendwie... Also man ist immer schnell dabei, ja auch selbst Menschen zu kritisieren für etwas Gesagtes oder mehr Differenzierung zu verlangen. Aber man merkt auch, wie schwer es ist, differenzierte Gedanken, die man vielleicht hat, dann auch wirklich ins Mikrofon einzusprechen.
Boah, da kann ich direkt zur letzten Folge kommen. Da habe ich mir nämlich in der Nachbearbeitung, oh, ich war, es war mir so unangenehm, mir zuzuhören.
Okay.
Es war nämlich so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, du hattest ja, und das fand ich auch gut, deinen Gedankengang erläutert, bezüglich, was ist provokant, wollen wir provokant sein, hast du auch den BR und dieser Eckhardt aufgeführt. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, der Aaron redet schon ein paar Minuten, du solltest vielleicht jetzt anfangen, mal Notizen zu machen. Und habe gerade versucht, so aufzuarbeiten.
Was vorbildlich ist.
Ja, das war auch das erste Mal, weil wir sonst eigentlich immer so ein Hin und Her mit dem Reden haben, so ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Habe dann gerade die Notizen gemacht, habe gerade halt das, was du vorher gesagt hattest, aufgearbeitet, während ich dir zuhöre. Und plötzlich höre ich so, wie du dich selbst fragst, wie stehe ich eigentlich zu Fridays for Future? Und dann, Alex, was ist deine Meinung? Und ich war so, kacke. Er hat meinen Namen gesagt, ich muss reagieren. War halt so noch mit einem Stift in der Hand, hat dann irgendwas, sowas Generisches gesagt, sowas super Generisches wie, ja, Fridays for Future, die sind ja gut, die setzen sich für die Umwelt ein und wusste gar nicht, was ich sagen soll.
Ja.
Aber das war mir so unangenehm, das anzuhören. Vor allem, weil dein Part ja erarbeitet hat, wollen wir provokant sein, und Beispiele, BR, Lisa Eckert, und ich dann nur so, ich finde die toll.
Ja, und mir ist dann aufgefallen, dass halt eben, also ich habe da noch keine zu wenig Meinungsbildung in die Richtung betrieben, aber im Großen und Ganzen ist so Stand jetzt, finde ich Fridays for Future so, ja, bedenklich. Und das ist mir dann halt eben aufgefallen, dass erstens diese Frage mich in dem Moment interessiert hat und eigentlich mit diesem Beitrag gar nichts zu tun hatte, weil man konnte das Lisa Eckhardt-Beispiel fernab der Meinung zu Fridays for Future machen. Und zweitens ist mir dann natürlich auch aufgefallen, dass wir da hätten können, vielleicht einen Reibungspunkt haben, der das Ganze irgendwie weggeführt hätte von diesem ganzen Provokanzthema halt eben hin zu einer Diskussion rund um Fridays for Future. Dann habe ich das immer so abgetan mit, naja, auch fernab, wie man zu Fridays for Future steht. Das sage ich, glaube ich, in der Folge 4-mal oder so.
Ja, ich kann es nicht sagen. Ich habe ja deine Folge noch nicht gehört. Die ist noch nicht im Schnitt. Von daher kann das sein. Aber ich wollte auch gar nicht über Fridays for Future reden. Also ich fand das sehr dankbar, weil ich weiß selber nicht, was ich von ihnen halten soll. Weil einerseits finde ich das klasse.
Wo gehen wir da jetzt rein?
Andererseits.
Ist das jetzt mit eröffnet?
Nee, wir können es kurz umreißen. Ich sag mal vielleicht kurz was. Also ich finde, ich weiß meine Meinung selber nicht, weil ich irgendwo das Prinzip gut finde, dass sich jetzt auch junge Menschen dafür einsetzen, für etwas, wofür sie brennen. Weil es war ja immer so der Vorwurf, die Jugend macht nicht genug, die ist nicht engagiert politisch. Kam ja oft auch so von Unionsseite. Da haben wir das Gegenteil bewiesen mit Artikel 13. Und der ganzen Debatte.
Ich auch ganz allergisch, was das angeht. Da, finde ich, hat sich die Jugend selbst ein Bein gestellt. Aber gut, das ist
gut, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich so, mich persönlich war da jetzt nicht ganz drin. Aber bei Fridays for Future finde ich es halt, oder ich sage ab jetzt FFF, das geht schneller. Bei Triple F ist es, das klingt dumm, Alter. Wir bleiben bei Fridays for Future. Aber ist es so, dass
deine differenziertere Bewegung.
Ja, ist das Problem, ich muss mal zum Punkt kommen, das Problem, was ich mit Fridays for Future habe, ist, dass das leider halt, man das differenziert betrachten muss, weil es nicht die Bewegung gibt. Also die sind ja teilweise von Stadt zu Stadt verschieden. Also die haben ja teilweise Untergruppierungen, und so im Kern finde ich es gut, weil ich halt den Frust verstehe, weil die Politik halt einerseits, also die Politik in Anführungszeichen, einerseits sagt, sie hört auf die Wissenschaft, andererseits sowohl in der Klimakrise als auch bei der Corona-Krise zeigt, dass sie das zu sagen nicht ausreicht. Man muss auch auf die Wissenschaft hören, wenn man sagt, man hört auf die Wissenschaft. Und die Schüler ja irgendwo sich als, oder die jüngeren Personen sich als Sprachrohr für die Wissenschaft sehen. Andererseits finde ich es fast schon ein bisschen vermessen, als SchülerInnen zu sagen, wir sind das Sprachrohr der Wissenschaft, weil ich denke mal, dass die Wissenschaft ist das Sprachrohr der Wissenschaft und nicht irgendeine Bewegung. Von daher, ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehen soll. Ich finde es aber, wie gesagt, gut, dass wenigstens irgendjemand mal aktiv auf die Straße geht, Lärm macht und sagt, wir wollen nicht, dass es weitergeht, wie es jetzt ist, und irgendwo sind sie auch direkt betroffen. Wir, die jüngere Generation, sind ja die, die die Konsequenzen tragen müssen. Das sind ja nicht die Personen, die jetzt im Bundestag sitzen, überwiegend. Also ein Peter Altmaier, ein Olaf Scholz und ein Horst Seehofer werden von den Konsequenzen nicht viel mitbekommen.
Ja, ich kann dazu eigentlich nicht viel mehr beifügen. Also das, was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es, wie gesagt, keine homogene Gruppe ist. Also sie unterscheiden sich schon sehr. Deshalb ist das natürlich schwer, da irgendwelche Kollektivvorwürfe überhaupt zu formulieren. Und man muss dann halt immer aufpassen, dass, was du jetzt gesagt hast, dass man halt eben sich daran stört, dass überhaupt SchülerInnen das Sprachrohr der Wissenschaft sein sollen, dass Stimmt auch, und das ist die eloquente Formulierung des Lindner-Arguments, wir könnten das doch den Profis überlassen, irgendwo so ein bisschen. Aber man merkt schon, also irgendwie ist man auch dafür ein bisschen empfänglich, das stört einen ein bisschen.
In vielen Punkten berufen sie sich auf die Wissenschaft, was ja auch ihr Anspruch ist, und bringen auch Modellierungen ins Spiel, die sehr sinnvoll sind und die auch teilweise von Wirtschaftsverbänden auch gestützt werden, auch was den Kohleausstieg betrifft. Fridays for Future oder die SprecherInnen waren ja auch dafür, dass dieses Klimapaket besser wird, sozialer wird, dass eben nicht die Menschen aus der Mittelschicht begünstigt werden, wie es jetzt ist, mit der Pendlerpauschale, mit dem ganzen Kram drumherum, sondern die begünstigt werden, die eben am wenigsten tun können, aber am meisten leiden, nämlich eher die untere Schicht, dass die entlastet wird und nicht die gehobene Mittelschicht. Und zum Beispiel, es wurde ja fast nichts für den öffentlichen Nahverkehr getan. Wer nutzt den öffentlichen Nahverkehr? Menschen, die in der Regel kein Geld für ein Auto haben. Warum entlaste ich nicht solche Menschen, was die wollten, und entlastet dafür Pendler? Ja, Pendler sind in der Regel die Menschen, die von einer Großstadt oder einem Vorort in eine Großstadt fahren, um zu arbeiten, die ihr Einfamilienhaus haben, in der Regel mit großem Garten, und denen das Ganze nicht so wirklich wehtut, die sich jetzt nur aufregen, dass die Benzinpreise steigen, das aber irgendwo gut wegstecken können.
Also einzelne Maßnahmen kann man da mit Sicherheit kritisieren, gerade die Pendlerpauschale zum Beispiel.
Ja, ja. Ich verstehe deine Punkte, aber um jetzt weiterzukommen, weil ich mich jetzt nicht verrennen will, das ist so ein Thema, das könnte man mal wann anders größer aufstacheln. Aber ich würde gern jetzt, und ich hoffe, ich habe dich ja nicht unterbrochen oder so.
Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder ein Wochenthema habe, über das ich nachdenken kann.
Ja, dann das kannst du gerne machen. Dann gut. Neues Thema. Ich habe eine neue Rubrik. Die ist nicht regelmäßig, die kommt dann immer wiederkehrend. Uns beiden ist nämlich, wir haben schon mal so privat drüber geredet, manchmal spült der YouTube-Algorithmus uns Videos in den Verlauf, von denen wir nicht verstehen, wie sie da reingekommen sind. Auf jeden Fall.
Man sieht das auch immer an den schönen Kommentaren. Es gibt immer dann irgendwelche Top-Kommentare. Ja. Wir wissen alle, der Algorithmus versammelte uns hier.
Darauf wollte ich hinaus. Ich habe nämlich von einem halben Jahr habe ich mal aus dem Nichts dieses Video bekommen, von vor 12 Jahren, von diesem Lied da. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Und dann bin ich auf die Kommentare und da war wirklich nur so eine Ansammlung. Hallo aus 2019, hallo aus 2018.
Ja.
Und dann war letztens ein neues Video drin. Und da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Der Titel war $1000 White Fox Boutique Haul. Und ich hab das da gesehen zwischen meinem Hand of Blood und Kalle Kuschinski Video, also beides aus der Rubrik Gaming. Dachte mir so, und bin dann draufgegangen. Und nicht gut, welche Überraschung, es ging um einen Boutique-Haul. Aber das war gar nicht das Ganze, worum es ging. Zuerst mal, das Video war Englisch. Warum gibt mir YouTube ein englisches Video? Also, Zuhörer der dritten Folge wissen, Englisch ist nicht so unsere Spezialität.
Ja.
Und dann bin ich halt drauf und hab's mir angeschaut. Es war halt so ein stupides...
Aber du hast ja in dem Moment den Algorithmus gefüttert. Quasi bestätigt.
Ja, ich hab ihn gefüttert. Es kam aber auch nichts mehr danach. Aber auf jeden Fall, es war halt so ein stupides 0815-Influencer-Video. Und dann kam irgendwann der Mehrwert dieses Videos. Mir ist nämlich aufgefallen, irgendwann so ab der Hälfte, Alex, das ist ein mega geiles Trinkspiel. Es war nämlich so, zuerst mal, die Länge ist hervorragend. Weil selbst mit vollem Kopf kannst du dir noch 16 Minuten konzentriert ein Video anschauen. Und zweitens, es ist ein Trinkspiel für 4 Personen. Mir ist nämlich aufgefallen, sie sagt unheimlich, dieses Mädchen sagt unheimlich oft das Wort cute. This is cute, that is cute, 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 cute. Sie ist ständig besessen, nicht vom Teufel, nein, von ihren Klamotten. I'm obsessed with this jeans und dies und das.
Okay.
Und sie hat sich ständig verliebt. Dann dachte ich mir so, das ist doch ein richtig geiles Trinkspiel, dass man sich hinsetzt, auch vielleicht für eine Spezialfolge des Podcasts. Und immer, wenn die sagt, cute, trinken, I'm obsessed with drink, oder man teilt es auf. Einer trinkt bei cute, der andere bei
ja, genau, obsessed jeder hat with so eine irgendwas. Schlagwortliste.
Ja, und dann weil ich habe das schon mal gespielt bei Bibi und Tina in Filmen. Aber das Ding ist halt, die gehen über eine Stunde. Da bist du nicht aufmerksam. Nach dem 12. Mal Amadeus denkst du dir so, oh, ich kann nicht mehr. Und hier ist es halt so knackig 16 Minuten, wunderbar.
Ja.
Und das fand ich ganz witzig, weil ich bis heute nicht weiß, wie das in meinen Algorithmus kam.
Ja,
und
das lernen wir daraus, ist das schön, dass auch sowas irgendwo dann einen Sinn entfalten kann.
Ja, und wenn es halt nur ist, sich auf dieses Video zu betrinken. Vor allem hat mich auch eine Sache so ein bisschen, vielleicht das ist jetzt so meine Eigenart, gestört. Weil sie hat ganz oft zu Klamotten gesagt, man könnte es gut mit Jeans kombinieren. Ist das Wesen der Jeans nicht, dass sie der Kompromiss zwischen bequem und kombinierbar ist? Kann man mit Jeans nicht
genau
so oder so alles kombinieren, weil es das Wesen der Jeans ist?
Die Frage an dieser Stelle ist genau die du jetzt herausgearbeitet hast. Was lässt sich nicht gut mit einer Jeans kombinieren und,
genau.
Und das ist dann die Anschlussfrage, ist die Masse der Kleidungsstücke, die sich nicht mit einer Jeans kombinieren lassen, es wert, es bei jedem, das es zulässt, erwähnt zu werden. Das sind so die zwei
oh
Gedanken,
Mann.
die man sich da machen
Ja,
würde.
genau das. Ich dachte mal so, ja, okay. Auf jeden Fall fand ich das.
Als du das heute gesagt hast, habe ich mich nämlich auch ertappt gefühlt. Was heißt ertappt gefühlt? Aber ich habe mich vor allem erinnert gefühlt, weil ich wusste genau, es war irgendwie in den letzten Wochen bei mir auch etwas. Und YouTube hat diese Verlaufsfunktion.
Ja.
Und ich bin da reingegangen und habe das Video auch wieder gefunden, weil es mich auch einfach gefreut hat, dass es mir vorgeschlagen wurde. Aber es ist absurd, dass es mir vorgeschlagen wird. Und zwar...
Absurder als meins, oder?
Ja, mit Sicherheit.
Okay.
Also
okay.
So ein Beauty-Tick, den würde ich dir irgendwo noch zugestehen. Aber das mit mir...
Oha, das nehme ich jetzt persönlich.
das war gar nicht böse gemeint. Das ist mir einfach so unreflektiert rausgerutscht. Das wird gecuttet.
Nee, es wird drin gelassen, ganz sicher.
Und
ich habe die Cutter-Hoheit.
Ja, das stimmt. Der Schulleiter einer Oberschule in Uelz hat darauf reagiert, dass die jetzt neu eingeschulten, nee, die schon vor längerem neu eingeschulten SchülerInnen eben keinen Zugang zur Schule haben im Moment und hat eine Videovorstellung der Schule hochgeladen. Die hat irgendwie 40.000 Klicks und er geht
dann
rum.
Das ist aber viel.
Ja, das ist viel. Also der Algorithmus hat reingestrikt. Das muss man schon sagen. Ja, und der ist ein mega netter Schulleiter. Der macht das auch top. Stellt die ganze Schule vor. Es ist eine sehr schöne Schule. Sehr weitläufig mit einer schönen Sportanlage. Und
also nicht über uns mit dem einen Raum, der geschimmelt hat und wo immer so ein Lüfter in der Ecke stand, der sich gedreht hat. So ein Heizlüfter.
Wo war das denn?
Das war da, wo wir Englisch hatten. Da hat es immer so ein bisschen morgens nach, immer so ein bisschen nach Gras gestunken.
Ach, in diesem
weil
Anbau.
Weil dann so eine Wiese war.
Ja, ja, ja.
Diesen wunderbaren Anbau. Und da war immer so ein Heizlüfter, weil die Heizung nicht ging und der war dann immer an.
Ah, okay. Ja, siehst du mal, was ich alles schon vergessen habe.
Ja.
Ja, und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, und das ist jetzt wirklich komisch dann schon wieder, wo ich mir denke, warum wird mir das vorgeschlagen? Mit der Oberschule in Uelzen habe ich nichts zu tun, aber als ich in Berlin Praktikum gemacht habe, war im Bundestagsbüro ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, und der hat kandidiert für die FDP als Bürgermeisterkandidat und jetzt kommt in der Stadt Uelzen, beziehungsweise das wurde geplant in der Zeit. Und natürlich kann das irgendwie jetzt ein Zufall sein. Also man muss auch Zufälle aushalten können. Das wissen wir spätestens seit Attila Hildmann. Aber ich verstehe nicht genau, was mich sonst mit Uelzen verbindet. Diese Person ist die einzige Person, die mich in irgendeiner Weise mit Uelzen verbindet. Und mit der Oberschule verbindet mich schon mal gar nichts. Gar nichts. Also ja, es ist ein Rätsel.
Mal aus Interesse. In welchem Bundesland liegt Uelzen? Ist das in Berlin?
Ich glaube, das ist Niedersachsen.
Ah, okay.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Niedersachsen.
Ja, du hast recht. Uelzen ist eine Gemeinde in Niedersachsen. Und die Bevölkerung sind 5.394 Personen.
Nein, das ist dann das Falsche. Dann habe ich mir das Falsche gemerkt.
Ah, okay, dann weiß ich nicht. Dann lass einfach mal nach der Folge gucken. Oder du guckst gerade. Ja, auf jeden Fall macht dein YouTube-Algorithmus-Fail mehr Sinn als meiner. Weil das Einzige, ich weiß nicht, wieso die mir vorgeschlagen wurde, das Mädchen. Auf jeden Fall fand ich es witzig. Witziger war das Alles wird das Hack gemacht-Video, weil das war wirklich so, das war so gerade die Phase, wo ich gerade vegan geworden war und YouTube sich dachte, komm, wir bringen dem ein Video, wo jemand über Hack singt. Das kommt bestimmt gut.
Ja.
Ich fand es super witzig. Das konnte mich gar nicht dran erinnern. In der Schule habe ich es mal gehört. So, ich glaube, so 6., 7. Klasse, so als wir noch so auf dem Weg waren, vom Pimpf zum aufsässigen Jugendlichen
Pimpf,
zu werden.
Pimpf, du hast es verwandt. Es ist nicht mein Tick. Ich habe dieses Wort auch die ganze Zeit immer verwandt, weil man das bei uns in der Region, glaube ich, so macht.
Ja.
Wusstest du um den nationalsozialistischen Kontext dieses Wortes?
Nee, aber es überrascht mich nicht. Also, ich habe meinen Bruder immer so genannt, um ihn zu ärgern,
ja,
du kleiner Pimpf.
Die Pimpfe war das, was du warst. Und jetzt, das ist jetzt wirklich unsicher, das ist schon lange her, dass ich das gegoogelt habe. Aber die Pimpfe waren das, was du warst, wenn du noch nicht in die HJ konntest.
Also quasi die Vorstufe zu HJ.
Genau, der Kindergarten der HJ. Und ganz unangenehm wurde ich mal darauf angesprochen, weil ich auch Pimpf einfach so verwandt habe, ohne Hintergedanken. Ja. Wurde ich angesprochen, ob ich denn um den nationalsozialistischen Kontext dieses Ausdrucks wüsste. Ich dachte, nein, das wird bei uns eben so gesagt. Und ja, also ist vielleicht kein unbedingter Grund, das Wort nie wieder zu verwenden, aber man müsste sich schon mal Gedanken machen.
Ich habe mich immer daran gestört, wenn bei uns in der Region gesagt wurde, jedem das Seine.
Ja.
Weil das ja so ein Spruch war im KZ. Ja. Und dann Leute, denen ich es gesagt habe, oft so ein bisschen aggressiv reagiert haben. Ja, aber das sage ich schon immer so.
Ja.
Aber das mit Pimp wusste ich nicht.
Ja, genau. Man muss da natürlich dann auch vorsichtig sein. Also man kann ja nicht jedem historisch belasteten Ausdruck kann man ja nicht quasi direkt entgegenwerfen, dass das dann das Gedankengut weiterträgt.
Ich würde in dem Kontext sagen, dass sich da ja auch die Bedeutung geändert hat. Also sie ist irgendwo gleich geblieben, weil Pimpfe waren dann ja wohl die sehr Jungen. Und das war ja auch, was ich meinte, also wirklich so jung und ohne halt nur ohne den Kontext des NS-Regimes, weil gut, das existiert nicht mehr, Gott sei Dank. Also von daher, ich werde vielleicht gucken, dass ich es seltener benutze, aber es ist sowieso ein Wort, das benutze ich ganz, ganz selten. Mit Pimpf meine ich auch, also ich persönlich definiere Pimpf als so diese Zeit zwischen Kind, also zwischen Kleinkind, aber die Vorstufe zum Jugendlichen, so Teenager, also so zwischen 10 und 12.
Also das ist ja, das drängt sich ja auch bei dem Begriff einfach auf. Das ist ja nicht aus der Luft geholt jetzt von dir.
Aaron, bin ich jetzt ein Nazi?
Nein.
Ach gut,
Ich will dich jetzt hier nicht wegcanceln.
Ja, ja. Na cool, das war jetzt irgendwie gar nicht geplant. Das war jetzt witzig.
Ja, und einmal kurz als Service, Uelzen mit Z.
Ah, das wurde mir auch vorgeschlagen, aber ich dachte, das wäre das mit S gewesen.
Genau, das mit S ist die kleine Gemeinde und Uelzen mit Z ist aber auch in Niedersachsen. Sie sind da nicht so kreativ. Es ist eine Hansestadt mit 35.000 Einwohnern. Das heißt, ich war mit meinen 70.000 auch etwas daneben.
Auch vergleichbar mit Idar-Oberstein.
Ja.
Wir haben auch so um die 30.000 Einwohner.
Aber eine schönere Oberschule haben sie. Und einen sehr netten Schulleiter. Ich kenne jetzt leider unseren neuen Schulleiter nicht mehr, aber er wirkt zumindest netter als der alte.
Ja, wobei, natürlich haben wir die schöne Oberschule. Wir haben ja gar keine Oberschulen.
Ach, stimmt. Ich habe das so selbstverständlich. Was ist das für ein Konzept? Ist das dann eine Gesamtschule, oder?
Ich würde es jetzt aus dem Kontext her vermuten. Also ich glaube, das ist so der Bereich, den wir als Mittelstufe bezeichnen würden. Weil bei uns, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche Hörer aus anderen Bundesländern dabei sind, aber bei uns ist es so, man kommt in die Grundschule, 1. bis 4. Klasse. Dann gab es, so als wir noch jung waren, 3 Möglichkeiten, Realschule, Hauptschule und Gymnasium. Gymnasium war quasi der Bildungsweg mit dem Abi, Realschule war der mittlere Bildungsweg und Hauptschule war quasi der Bildungsweg, der so wo man eigentlich dann darauf ausgezielt hat, denen wenigstens eine Grundbildung mitzugeben, ohne jetzt das Werten zu meinen. Und es gab noch Sonderschulen für Kinder mit speziellen Bedürfnissen, das ist jetzt nicht meine Aussage. Und das wurde dann gewandelt, es gab dann irgendwann keine Hauptschulen mehr, sondern Realschulen plus. Da wurde beides vermischt und das Gymnasium. Und ich würde jetzt so 2016 so in den Dreh, kamen noch Gesamtschulen mit rein, bei denen quasi du alle Bildungswege gehen konntest, wenn ich es richtig verstehe.
Mhm.
Und ich glaube, die Oberschule, würde ich vermuten, ist sowas wie die Gesamtschule.
Ja.
Weil es, glaube ich, kein Gymnasium ist. Aber so ein Zwischending, wo quasi Realschüler mit Gymnasiasten denselben Bildungsweg bestreiten und man dann entscheiden kann, ob man ab der 10 aufhört und eine Ausbildung geht oder eben den Abiturzweig nimmt und das Abitur macht.
Hattest du damals eine Gymnasialempfehlung?
Ja, ja. Ich war in der Grundschule ein guter Schüler.
Ja, das sehr guter ist interessant, sogar. Weil bei uns ist die ja nicht bindend und die Eltern dürfen sich darüber hinwegsetzen, was die Lehrkraft eben für richtig hält. Und ich hatte damals keine Gymnasialempfehlung. Ich sollte die Realschule besuchen und musste mich da auch gegen meine Eltern damals durchsetzen. Mit Hilfe meines Opas und da bin ich wirklich auf ewig dankbar. Und das ist der größte Sinn, der dahinter ist, dass ich Klarinette spielen gelernt habe. Ich hatte einen unheimlich guten Klarinettenlehrer, der mir von Anfang an gesagt hat, dass er persönlich findet, dass ich aufs Gymnasium gehen sollte. Und der das dann auch im Gespräch mit meiner Mutter, dass er wirklich, meine Mutter kam mich abholen und ich kam damit so ein bisschen Bauchweh rein und habe ihm das halt erzählt, dass so diese Wahl im Moment ansteht und meine Eltern nicht so richtig davon überzeugt sind, dass ich es aufs Gymnasium soll. Und er hat dann das Zwiegespräch mit meiner Mutter gesucht und hat dann derart eine Lanze für mich gebrochen, dass ich eben ziemlich widerstandslos das Gymnasium besuchen durfte.
Cool. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann mich nicht echt auf der Realschule, also nichts gegen Realschulen, aber ich kann mir dich auf der Realschule nicht vorstellen. Es bleibt alles drin, es wird nicht geschnitten. Dummheit muss bestraft werden. Ja, weil wir hatten ja auch beide ein ähnlich gutes Abi.
Ja.
Von daher.
Ja,
wie waren denn deine Grundschulnoten? Hast du da keine guten Noten?
Ich hatte solide Noten, also ich war in Deutsch immer schon gut, in Mathe immer schon bemüht Und mehr.
Das ist auch so geblieben, ne, ja, von uns beiden.
Genau, und mehr hat die Grundschule ja nicht ausgesagt. Man hat mir tatsächlich, da es bei mir öfter vorkam, dass wenn ich schlechte Noten mit nach Hause gebracht habe oder an sich schlechte Noten hatte, dann habe ich öfters geweint.
Oh.
Und man hat mir diesen Druck nicht zugestanden, den es halt eben auf dem, und das muss ich auch sagen, der war auch da in der fünften Klasse gerade, als noch darauf geachtet wurde, dass man sieht, bei uns wurde ja eine ganze Klasse wegrationalisiert.
Dieser Druck, richtig krass.
Der Druck, der da kam, der war da, aber es hat halt eben irgendwie geklappt.
Ja, krass, ne? Ja, vor allem, dass wir beide ein ähnlich gutes Abi haben und ich war in der Grundschule. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber aus meiner Erinnerung, ich war fast schon ein Überflieger. Also ich hatte selbst in Mathe Einsen und Zweien.
Ja.
Und das mag man sich gar nicht vorstellen, wenn man meinen Oberstufen-Ich kennt oder meinen Mittelstufen-Ich, das partout nicht verstehen wollte, wie man auch nur ansatzweise das Flächeninhalt eines Dreiecks ausrechnet oder nichts, ich konnte ja gar nichts. Also für mich ist Stochastik Stochern und nichts mit Mathe.
Ja, voll.
Also so erbärmlich war das.
Mein mathematischer Nemesis hat mit den binomischen Formeln begonnen, die ich bis heute nicht begreifen kann irgendwie.
Ne? Willst du was Peinliches wissen? Mein Nemesis begann oder mein Untergang begann in der 5. 6. Klasse, als wir dann schriftlich dividieren und multiplizieren mussten. Und ich konnte das nicht. Ich check das bis heute nicht.
Ja.
Also dieses addieren kann ich. Du guckst dann da hier 2 plus 9, dann hast du eine 11, dann machst du eine 1 und schreibst die 1 nebendran in Gedanken. Aber multiplizieren, dividieren, das war dann teilweise so über 3 Seiten, so Bäume, da war ich raus. Auf Wiedersehen. Und da war auch für mich klar, Mathematiker wirst du nicht und jetzt versuchst du irgendwie die 4 zu bekommen, dass du immer durchkommst.
Ja, und ich glaube, beim Dividieren war das, wo am Ende immer irgendwie eine 0 rauskommen musste, wenn ich mich nicht irre. Das könnte jetzt auch peinlich sein. Und es kam nie eine Null raus,
ja.
Es kam nie eine Null raus, da musstest du, da kann ich drauf wetten.
Ja, das war wie in Physik, alle so, ja, und ihr habt ja alle 9, irgendwas raus und ich so, ja, 22 ist auch nah dran.
Ja, habe ich wohl was falsch umgestellt.
Ja, ich habe mich auch gar nicht bemüht herauszufinden, was falsch war. Ich habe dann, ja, witzigerweise, ich war halt so schlecht, dass ich saß neben einem Kumpel in Physik und der war recht gut in Physik bei der Arbeit. Ich habe halt gesehen, boah, das macht ja alles Sinn, weil verstanden habe ich es, wenn man es mir gezeigt hat, aber ich konnte es halt nicht selber verstehen. Dann habe ich so abgeschrieben von ihm und dachte mir so ab der Hälfte des Rechenwegs, Alex, du kannst jetzt nicht wirklich das alles abschreiben, das glaubt dir keiner. Hab dann irgendwo einen Fehler eingebaut, sodass die falsche Lösung rauskam. Der Rechenweg aber richtig war. Das heißt, ich hatte von 12 Punkten auf die Aufgabe 8.
Ja.
Aber mir hätte ja kein Mensch geglaubt, dass ich da ausrechnen kann. Die Aufgabe war, glaube ich, ein Mensch hat 15 Kilo Kohle und schafft irgendwie die Kohle in den Keller. Und dann wird der Winkel angegeben des Rohrs und auch das Material, also auch der Widerstand des Rohrs. Wie
dann runterfliegt.
Wie lang braucht der? Und ich sage, das weiß ich doch nicht. Das war ganz witzig. Ab da saß ich immer neben der Person in Physik. Wir waren ein gutes Team. Er hat mich immer gerne abschreiben lassen. Ich habe gerne abgeschrieben. Und ich habe dann noch gerne er hat dann immer so gesagt, ja, 10 Punkte, 11 Punkte, 12 Punkte. Und ich so, ja, 6, 7. Das war mehr, als ich mir je hätte erträumen können. Ja.
Gut, dann vielleicht sind wir jetzt vom YouTube-Algorithmus über die Pimpfe doch nochmal ganz kurz in die Schulzeit abgeglitten.
Ja, ich glaube, die Schulzeit wird uns hier begleiten, weil das, glaube ich, Geschichten sind, die uns beiden ultra Spaß machen und vielleicht an der Stelle, ich habe das Feedback bekommen, dass das auch so gut ankam. Also viele haben gesagt, dass es unsere beste Folge war. Vielleicht würde ich jetzt, nachdem wir Themen hatten und über die Pimpfe jetzt einen YouTube-Algorithmus hatten, würde ich gerne was ansprechen, was interessant ist, weil ich es selbst nicht wusste und ich nicht weiß, ob du es weißt, bevor wir dann zum Abschluss unser Spiel spielen, Bild oder nicht.
Jo, da freue ich mich schon drauf.
Ja, und das Beste kommt zum Schluss, der gute alte Seneca.
Ach ja, das stimmt. Ich habe es auch schon rausgesucht. Das wird wieder.
Den dürfen wir nicht vergessen. Auf jeden Fall, hast du gewusst, dass Medikamente in der EU theoretisch nie vegan sind?
Also gewusst habe ich es auf jeden Fall nicht und das kann man schon mal sagen, wenn ich so drüber nachdenke, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Medikamente ohne tierische Zusatzstoffe hergestellt werden können, aber ich weiß wahrscheinlich schon ein bisschen, worauf es rauslaufen wird.
Ja, ich hatte es auch, glaube ich, mal angerissen im Gespräch. Ja. Also es ist so, dass es gibt Nikorittenau, den schaue ich sehr gerne, der ist so eine vegane Szene, wenn es so eine vegane Szene gäbe.
Ist das der nächste Adi-Heldmann?
Nein, eher das Gegenteil. Der ist das exakte Gegenteil des Attila Hildmann. Und der hat wohl Hate dafür abbekommen. Wurde auch so heuchlerisch genannt und sowas, weil er sich für die Impfung, also für die Corona-Impfung ausgesprochen hat. Und dann haben viele halt moniert, dass das ja, er könnte ja kein Veganer sein, kein Überzeugter, wenn er sich impfen lässt, weil Medikamente seien vegan. Hat er eine Stellungnahme dazu gemacht, ein Stellungnahmevideo. Und das war auch selbst mir neu. Also es ist wohl so, dass, das macht ja auch irgendwo Sinn, es, lass mich lügen, 4 Schritte bei der Zulassung von Medikamenten der EU gibt und Schritt 2, und die sind alle erforderlich, Schritt 2 sind Tierversuche. Und unabhängig davon, dass auch viele Tabletten, also Überzugsmittel haben, die aus tierischen Stoffen sind, zum Beispiel Voltaren Dolo hat als Überzugsmittel Laktose, Cetirizin hat das auch, und auch oft werden die durch Gelatine gefiltert, sowas wie Hustensäfte, sind die halt allein schon ohne tierische Inhaltsstoffe nicht vegan, weil sie an Tieren getestet werden. Sollte man meinen. Das Ding ist aber, dass ich dann erstmal gelernt habe, was vegan eigentlich heißt per Definition, weil die Vegan Society, und das ist so quasi die inoffizielle Institution, in Anführungszeichen, besagt, dass vegan ist, das war auch für mich sehr interessant, weil ich dachte halt, okay, man könnte vegan, ich bin jetzt vegan, ich weiß schon, was gemeint ist. Aber die Vegan Society besagt, dass man vegan dann ist, wenn man immer da auf tierische Produkte verzichtet, oder auf tierische Stoffe, wenn es oder sofern es möglich ist. Und da sind wir wieder im Juristischen. Weil dieses sofern es möglich ist, ist ja sehr interessant. Das gibt ja quasi einen Ausweg. Und beim Impfen ist es so, da es ja gesetzlich festgeschrieben ist und wir dagegen nichts machen können, es gibt ja keinen Ausweg. Es gibt ja keine Alternative. Es gibt ja keine Medikamente, die mit und ohne Tiere sind. Kannst du quasi dich Medikamente nehmen und bist dennoch vegan, weil du keine andere Wahl hast. Und das fand ich ganz interessant, weil das so quasi diesem Volksglauben, diesem normalen Glauben von Veganer irgendwo widerspricht und du auch vegan überzeugt leben kannst und sein kannst und dich trotzdem Medikamente nehmen kannst, in denen ein Tier drin ist oder die an Tierversuchen geprobt wurden, weil der Gesetzgeber es so vorsieht und der Gesetzgeber ist ja die höhere Instanz.
Ja, und vor allem ist das ja auch wichtig dafür, dass der Veganismus als solches nicht mit Problemen auszuhalten hat, wie das zum Beispiel die Zeugen Jehovas haben, die ja eben keine aus Überzeugungsgründen keine Bluttransfusionen zulassen. Und
da habe ich schon von gehört,
ja,
dass sie das jetzt nicht zulassen.
Und das wäre ja, es ist zumindest bedenklich, wenn man dann die eigene Gesundheit hinter irgendeine Überzeugung stellt. Von daher.
Ja, vor allem hat er halt auch damit so ein bisschen, also ich stimme ihm dazu, er hat auch so ein bisschen dagegen aufgeklärt, dass halt auch deswegen irgendwo halt der Glaube da war, dass Veganer großflächig Impfgegner wären,
ja.
Was ja auch wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Also das ist ja kompletter Nonsens, aber so im ersten Moment könnte man das ja in Korrelation setzen. Also Impfen hat immer so, Medikamente haben immer irgendwas mit Tieren zu tun. Es gibt Menschen, die sprechen sich gegen Impfen aus. Das sind dann eventuell Veganer, aber das ist ja kein logischer Gedankengang.
Ja.
Ja, also das wollte ich eigentlich nur kurz anreißen. Wenn du irgendwas zu sagen hast, sag ruhig noch was dazu.
Ja, nee,
aber ich habe meinen Teil damit getan. Das ist
interessant, weil wir da gerade in so einer gesetzlichen Ebene waren. Im weitesten Sinne könnten wir auch noch einmal kurz den Mietendeckel anreißen.
Alles klar, gerne. Dann wird die Folge ein bisschen länger, aber es ist in Ordnung.
Der ja jetzt weggecancelt wurde.
Ja,
ich verwende das Wort canceln viel zu oft.
Ja, und das Ding ist halt, ich wollte das Thema Mietendeckel eigentlich mit dir so privat ansprechen, weil ich nicht wusste, ob das für einen Podcast geeignet ist, weil ich bei sowas doch sehr emotional reagiere und der innere Populist oft durch Füße treten nicht wirklich gebändigt werden kann.
Wir können das auch ganz kurz halten. Mir geht es nur um einen Punkt, den ich einmal ganz klar feststellen will. Und der wird auch in ernstzunehmenden Medien hervorgehoben. Bevor jetzt irgendwelche jungliberalen Höschen feucht werden, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts erstreckt sich darauf, ob das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz hatte, den Mietendeckel einzuführen. Das ist eine Frage der formellen Rechtmäßigkeit eines Gesetzes.
Danke, weil ich habe nämlich auch gelesen, dass Menschen gesagt haben auf Instagram unter Kommentaren, der Beweis spielt dafür, das wär illegal und bla bla. Und ich finde, das sagt eigentlich nichts über den Mietendeckel an sich aus. Eigentlich sagt es für mich sehr viel über die Ideologie der Union und FDP aus, weil, wie gesagt, es ging ja im Endeffekt nur darum, ob das Land Berlin das machen darf.
Also es ist irgendwo in Ordnung zu sagen, dass dieses Gesetz verfassungswidrig war, weil es das ist.
Genau.
Aber man muss reinschauen und gerade wenn es um Mieten geht, denkt man in der Verfassung immer direkt, Artikel 14, da ist doch irgendwas mit Eigentum. Haben die da materiellrechtlich irgendwas getreten? Materiellrechtlich bedeutet nicht mehr und nicht weniger als das Recht, was in der Diskussion eigentlich interessiert, nämlich das Recht, was bestimmt, darf man überhaupt Mieten deckeln oder darf man das nicht? Und dieser ganze Komplex rund um die Einschränkung des Eigentums des Vermieters, der wurde überhaupt nicht umrissen, der war überhaupt nicht Gegenstand des Beschlusses, sondern es ging einzig und allein darum, ob formell rechtmäßig das Land Berlin dieses Gesetz erlassen durfte. Und da gibt es in der Verfassung konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeiten. Das bedeutet, das Land darf so lange, bis der Bund davon umfassend Gebrauch gemacht hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass der Bund das im Mietrecht im bürgerlichen Gesetz eben getan hat. Und dementsprechend durfte es das Land. Aber es wird kein Wort dazu gesagt, dass die Deckelung von Mieten materiell rechtswidrig war. Verfassungswidrig.
Das haben nämlich so viele Menschen geglaubt und ich habe auch auf Instagram dagegen argumentiert und gesagt, nee, das stimmt nicht. Und es gibt auch
viele Medien, die sich das eben dann zu einfach machen, weil nur damit zu argumentieren, gerade eher konservative so Medien schreiben dann gerne Mietendeckel verfassungswidrig. Klar, das ist eine sichere Sache.
Ja, ich möchte jetzt keine, also eine der Zeitungen, die sowas schreiben würde, werden wir gleich noch ein bisschen thematisieren in dem Spiel. Aber
ja, genau, aber damit stellt man sich natürlich auch die sichere Seite, weil das sind auf jeden Fall keine Fake News, aber Differenzierung wäre schon irgendwo da angebracht und dass die Verfassung mehrere Artikel umfasst und unter anderem halt eben auch eher langweilige beziehungsweise für den Bürger uninteressante Kompetenznormen, könnte man halt mal erwähnen.
Ja, da würde ich auch sagen, kommen wir jetzt zum vorletzten Schritt, nämlich unserem allseits beliebten Spiel, das, wo wir noch kein Feedback zu haben, weil die aktuelle Folge noch nicht raus ist. Ja, aber
wir finden es gut und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich mache das hier auch eigentlich wirklich, diese ganze Veranstaltung an erster Stelle für mich.
An dich die Frage, soll ich das normal vorlesen oder so wie letztes Mal, so quasi in meiner Hassstimme?
Wir wollen die Sensationsstimme.
Mit der klassischen Hassstimme, alles klar. Also ich lege fest, ab jetzt Sportbild und Bild, also es wäre geil, wenn du Sportbild und Bild unterscheiden könntest. Wenn du sagst, es ist die Bild gewesen und es war die Sportbild, dann lass ich das durchgehen, weil ich da nicht trennscharf unterscheide. Alles klar, legen wir los mit. Ach du dickes Ei, Boxerin schwillt Auge zu. Bild oder nicht? Und das Bild ist halt, man hätte halt wirklich ein unpassenderes Bild nicht holen können.
Ich sage, es ist Sky.
Oh. Das ist die Sportbild. Und das Bild müsstest du sehen. Das ist halt wirklich, als ob sie aus 1000 Bildern das ausgewählt haben, wo sie am unvorteilhaftesten aussieht. Also man kann mit einem zugeschwollenen Auge nicht wirklich sehr vorteilhaft aussehen, muss ich zugeben. Aber man hätte auch kein Bild nehmen können, wo ihr der Mundschutz aus dem Mund hängt und ein Spuckefaden dran hängt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. So, jetzt musst du aber gut aufpassen. Ja,
ganz kurz.
Jetzt gibt es Verwechslungspotenzial. Ich finde,
dass dass man das noch ganz kurz erwähnen könnte, dass einer Boxerin das Auge zuschwillt, ist wahrscheinlich auch jetzt nichts, was den vorangehenden Satz, ach du dickes Ei, rechtfertigen würde, weil ich glaube, das passiert doch im Boxsport relativ regelmäßig. Also.
Ja, bei einem Körperkontaktsport.
Darum geht das Gesicht zu treffen.
Durchaus passieren kann, dass man mal, ja, vor allem, wenn die Deckung fällt und du einen Gegner hast, der dir eine schmiert, dann wird halt auch mal ein Auge blau. Ja, auf jeden Fall kommen wir zur nächsten Schlagzeile und hier herrscht wirklich Verwechslungsgefahr. Ich beziehe mich auf Florian Silbereisen. Schlechte Nachricht. Jetzt ist es endgültig. Nicht zu verwechseln mit Mark Forster. Bittere Nachricht. Jetzt ist es endgültig. Nicht verwechseln. Ich hätte gerne das mit Florian Silbereisen. Bild oder nicht?
Das mit Flo. Ja, ich sag einfach mal, es ist Bild.
Nee, es ist der Westen. Das kam noch nie bis jetzt vor.
Ich bin richtig schlecht, Mann.
Das Ding ist halt, es geht. Ich muss gerade gucken, was noch gut ist. Ich glaube, ich hab noch zwei gute und ich glaube, die sind für dich ein bisschen einfacher.
Ich brauche Punkte.
Das erste ist, also eigentlich ist die Überschrift Promis unter Palmen, aber so genial wie die Redaktion war, hat man das Wort Promis durchgestrichen und dickfett irre geschrieben. Also heißt es Irre unter Palmen.
Ganz kurz, hast du das mitbekommen? Rund um Promis unter Palmen und die Prinz Markus von Anhalt-Geschichte?
Ja, aber der Artikel ist schon von davor. Also der bezieht sich nicht darauf. Aber ich habe das mitbekommen, ja.
Ich würde sagen, Irre unter Palmen. Ja, ach. Ja. Bild, doch, nicht könnte Bild? Schon Bild sein. Ja.
Es ist die Bild, sogar die Originalbild, die Printversion.
Ja, doch, dieses Stigmatisieren. Und jetzt kommt irgendwo Irre zu, das könnte auch der Westen geschrieben haben, wenn ich mir das jetzt mit Flo vergleiche. Naja, weiter.
Ja, wobei der Westen geht, glaube ich, so eher in die Clickbait-Schiene und Bild ist so eher, dass die so national denken und so Kategorien denken. Jetzt kommt das Beste. Und ich werde nicht nur die Überschrift vorlesen, nein, auch so ein bisschen was drumherum steht, wenn du aufgelöst hast. Also, Mörchen Patrick verrät sein Riesengeheimnis. Bedenke, er heißt Mörchen Patrick.
Ja, das ist eigentlich ein klassischer Bild-Move. Also ich würde sagen Bild.
Das ist definitiv die Bild.
Solche Namen zu vergeben, das ist halt Grundkurs, was weiß ich, Axel Springer Akademie. Grundkurs gibt es da wahrscheinlich zu.
Das ist wie bei der Westen. Die haben so vorgefertigt irgend so einen Name, Doppelpunkt, dann Adjektiv, also bittere, traurige, schlechte, schlimme, unfassbare oder auch superlative, traurigste, schlimmste, einzigste, grauenvollste. Dann das Wort Nachricht. Ja, genau, dann das Wort Nachricht, Bindestrich, jetzt ist es endgültig. Dann geht es darum, dass Mark Forster das Auto vergessen hat zuzusperren oder sie einen Mietvertrag abgeschlossen haben oder irgend so ein Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall zu dem Mörchen, Patrick. Das Bild ist der Typ in mit der undankbarsten Position, die es gibt. Also er sitzt da und wurde halt so hingesessen, dass halt aussieht, als wäre er 180 Kilo schwer. Neben einer überdimensionalen großen Zucchini, das heißt auch so möglichst dümmlich wirken lassen. Dann steht unten, ist unten noch so ein Bild von ihm. Da sieht er aus noch dümmlicher, als er eh schon aussieht. Also ich sag nicht, dass er dümmlich ist, aber er wurde so inszeniert, dass er absolut hohl aussieht, was ich unmöglich finde. Und dann steht da, stolz präsentiert der XXL-Gärtner die preiswürdigen Samen. Ich kann da nicht mehr, Alter, das ist so dümmlich. Und ich denke wieder nur so, wieso? Ich hatte noch ganz viele Überschriften.
Ja, aber wir müssen vorsichtig sein, weil wir sind immer an der Grenze, daran von Spotify rausgeworfen zu werden. Ich sag's nur immer wieder gern.
Das stimmt, das
Literatur stimmt. Hast du uns gelistet und wir müssen schauen, dass wir Literatur-Content bringen. Und
reicht die Bild dafür nicht?
Nicht. Nein, ich hab da mit jemandem telefoniert.
War das zufälligerweise auch der Typ von dem Thurmann-Kundendienst und dem Mikro?
Genau, ja, der mit dem wenig Haupthaar.
Ah, ja. Der Arme.
Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, wenn du nichts mehr hast.
Nee, ich hab nichts mehr.
Würde ich den literarisch anspruchsvollen Teil des Podcasts einordnen und verlesen.
Hervorragend.
Das heutige Seneca-Zitat.
Aber bitte mit Leserstimme. Ja. Ich will mitgenommen werden.
Ich suche wieder kurz den Grundton und dann. Das ist das Haupthindernis. Oh, ganz kurz, Seneca im Bildmodus unterwegs.
Ja?
Weil er schreibt, das ist das Haupthindernis. Doppelpunkt.
Oh nein.
Aber kein Bindestrich leider. Naja, egal. Wir sind wieder da.
Kein dummen Bindestrich, ne? Dann ist es nicht die Bild.
Das ist das Haupthindernis, dass wir zu schnell mit uns zufrieden sind.
Denkt mal drüber nach, liebe ZuhörerInnen. Denkt mal drüber nach.